Christus über alles. Ich bin immer noch in dieser Einleitung zum Epheserbrief. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so richtig wohlhabend. Habt Geld, das ihr kaum noch zählen könnt. Und dann kommt jemand her und will euch für 50 Euro zu irgendeinem krummen Ding verleiten. Wäre das für euch eine Versuchung? Ich denke mal, nicht mal, wenn krumme Dinger für euch insgesamt ein Thema wären, wäre das eine Versuchung. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr habt zu wenig, ihr seid ganz knapp dran und jemand macht euch so ein Angebot. Das kann natürlich jetzt keiner zugeben, aber ich glaube, das Risiko, dass das eine echte Versuchung wäre, das wäre schon deutlich größer. Und geistlich ist es ganz, ganz ähnlich. Es gibt in dieser Welt ganz viel auf dem Markt, was uns angeboten wird. An Esoterik, an Okkultem. Guckt euch mal die Ecke in den entsprechenden Buchhandlungen an. Also ihr müsst nicht mal eine Spezialbuchhandlung, geht mal in eine normale Buchhandlung, dann sucht ihr euch die fromme Literatur und dann sucht ihr euch die esoterische Literatur. Fromme Literatur, wenn es überhaupt was gibt, esoterische Literatur, so. Im schlimmsten Fall steht das noch im selben Regal. Weil das für die Leute alles ist Religiöses und das gehört also alles in eine Ecke. Das ist kein neues Phänomen. Paulus hatte auch schon damit zu tun. Vielleicht offensichtlicher als heute, weil Paulus selber schreibt ja, Götzendienst ist Dämonenanbetung. Ja, also ihm war das sehr wohl bewusst, dass es da etwas gibt, dass es da Mächte gibt, dass es da Kräfte gibt, die nicht von Gott sind und die eine Versuchung darstellen können. Und es hat immer wieder auch solche Mischungen gegeben, solche Mischreligionen. So ein bisschen davon, so ein bisschen davon. Und in der Umgebung von Ephesus waren solche Dinge unterwegs. Vor allen Dingen in Kolosse. Deswegen schreibt Paulus den Kolosserbrief und da spricht er diese Themen ganz zentral an. Sagt, Leute, das und das ist da los, nehmt euch davor in Acht. Und dann schreibt er den Epheserbrief, der möglicherweise ein Rundbrief ist an alle Gemeinden um Kolosse herum, nicht nur an Ephesus. Also auf jeden Fall an Ephesus, aber guckt euch mal die Sendschreiben an, die 7 Sendschreiben. Das ist eine Rundreise in Kleinasien in der Offenbarung. Fängt in Ephesus an, weil das ist war damals Hafenstadt. Inzwischen ist das so verlandet, dass Ephesus, glaube ich, 20 Kilometer von der Küste entfernt liegt. Aber damals war das Küstenstadt, da ist man an Land gegangen und dann konnten Boote genau diese Runde machen. Und möglicherweise ist der Epheserbrief eine ähnliche Runde geschrieben. Auf jeden Fall ist er ein Medikament, ein Schutzmedikament gegen die Irrlehre von Kolosse. Und deswegen gucken wir uns mal die nächsten paar Verse an. Was hat das damit zu tun? Also die Macht seiner Herrlichkeit, das ist hier der Anschluss an den Text davor, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier steht im Griechischen ausnahmsweise mal ein Punkt, ansonsten ist es wieder ein Satz. Der Anschluss an vorher, seine Kraft, seine Macht hat Gott wirksam werden lassen in dem Christus. Interessant ist, wenn das hier mit Artikel steht, also Jesus Christus ist ja für uns fast schon ein Name. Aber Christus ist ja eigentlich ein Titel. Weiß jemand, was Christus auf Hebräisch heißt? Ja, das ist Deutsch, der Gesalbte. Und Hebräisch? Messias. Also Meschiach eigentlich Messias, Christus und auf Deutsch der Gesalbte. Ja, der, den Gott beauftragt hat, den Gott gesandt hat, Und zwar nicht irgendein Gesalbter, irgendein König, Prophet oder irgendwas, sondern der Gesalbte, der eine. Ja, diese Kraft ist in Christus wirksam geworden, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte. In den himmlischen Regionen. Also hier ist mal was merkwürdig. Normalerweise steht die Hauptaussage auch im Hauptsatz, grammatisch. Schüler sitzen ja nicht mehr so viele, die Grammatik noch haben. Ja, normalerweise steht die Hauptaussage im Hauptsatz und die Ergänzungen im Nebensatz. Bei Paulus ist es diesmal andersrum. Die Hauptaussage steht hier ausnahmsweise mal nicht im Hauptsatz, sondern sie kommt in den Nebensätzen. Denn hier ist erstmal, was ist mit Christus passiert? Erstens, er ist aus den Toten auferweckt worden. Und es war eine andere Totenauferweckung. Ich habe mal meine Abschlussarbeit geschrieben über Pinchas Lapida, einen Juden, der ganz viel so im jüdisch-christlichen Dialog gemacht hat. Und der hat geschrieben, natürlich ist Jesus von den Toten auferstanden, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Aber dann hat er ihn im nächsten Satz in eine Reihe gestellt mit den anderen Totenauferweckungen, die wir in der Bibel haben, die natürlich alle auch wieder gestorben sind. Ja, also neutestamentlich Lazarus im Alten Testament, die Jungen, den Elia von den Toten auferweckt hat, Elisa. Er sagt, das glauben wir als Juden doch alles. Warum sollen wir das bei Jesus nicht glauben? Also ein ganz geschickter Trick eigentlich, dass er sagt, ja, natürlich ist Jesus von den Toten auferstanden. Übrigens, die Argumente sind sehr interessant. Wen das weiter interessiert, können wir uns gerne mal unterhalten. Ist für die Predigt jetzt zu viel. Nein, die Auferstehung Jesu ist eben anders als all die anderen. Denn Lazarus lebt nicht mehr unter uns. Er ist also irgendwann gestorben. Und die vielen anderen auch. Also es gibt mindestens 7 Totenauferweckungen in der Bibel, wenn wir die mal alle so sehen. Aber die Frage ist ja hier, was eben bei Jesus ist es anders. Der bekommt neues Leben und stirbt nicht wieder. Dann ist Christus zur Rechten Gottes gesetzt. In den himmlischen Regionen. Also hier wird deutlich, es gibt nicht die Erde und den Himmel, sondern das ist ein ganz weites Feld. In den himmlischen Regionen, das habe ich nochmal aufgegriffen, hoch über. Also Christus ist eingesetzt hoch über und jetzt kommt das alles. Jedes Fürstentum. Also jede Herrschaft, die existiert, sei es nun auf dieser Erde oder irgendwo anders. Er ist eingesetzt hoch über jede Gewalt, über jede Macht, jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Und das sind hier natürlich Doppelungen, das ist nicht jeder Begriff steht für was völlig anderes, es sind Dinge, die sich überschneiden. Aber was Paulus hier sagen will, ist, egal ob auf der Erde oder in der unsichtbaren Welt, egal welche Mächte da sind, die euch locken. Hier geht es gar nicht mal um Mächte, die euch Angst machen, sondern diese Irrlehre, die war ja verführerisch. Die Leute sagen ja, wenn du dies oder jenes machst, dann kriegst du Macht. In meiner Seelsorgeausbildung hatten wir auch ein Seminar über eben diesen ganzen Bereich des Okkulten und da war ein Kernsatz, der mir hängen geblieben ist, der Teufel gibt Macht, Gott gibt Vollmacht. Was ist der Unterschied? Der Teufel gibt mir in einem bestimmten Rahmen Macht zu tun, was ich will. Und dann fordert er irgendwann den Preis dafür. Und ich kann euch garantieren, der Preis wird immer zu hoch sein. Aber das merkt ihr erst nachher, wenn ihr euch drauf einlasst. Am Anfang sieht das alles ganz toll aus. Ja, das ist wie ein Restaurant, wo es keine Speisekarte gibt. Im Ausland gibt es das viel. Also es gibt eine Speisekarte, aber ohne Preise. Ja, und ihr habt also schön und gut gegessen und dann kriegt ihr die Rechnung und dann wird euch schlecht. Ja, so macht das der Teufel. Er nennt am Anfang nicht den Preis. Nur das, was man kriegt. Und zu allen Zeiten sind Leute darauf reingefallen. Und Das ist hier auch. Und deswegen sagt Paulus, das sind alles so Mächte. Ja, die sind da. Und ja, die gibt's. Paulus sagt nicht, das gibt es alles nicht. Paulus sagt nicht, das ist alles Blödsinn. Aber Paulus sagt, Christus steht drüber. Und es ist jetzt ganz egal, ob das Okkulte euch lockt oder ob es euch Angst macht. Christus ist stärker. Jesus steht drüber. Ich habe viele Christen kennengelernt, die haben mehr Angst vor dem Teufel als Vertrauen zu Jesus. Ja, also wenn irgendwas ihnen nicht ganz, und dann werden Dinge als okkult erklärt, weil sie sich die nicht erklären können und verrückt. Wir hatten mal konkret damit zu tun in einer Teestube, dass sich eine Gruppe von Satanisten angemeldet hatte und wollte bei uns in der Teestube eine Satansmesse halten. Natürlich ohne unsere Erlaubnis, die hätten sie ja nie gekriegt. Und wir hatten natürlich Muffensausen, klar. Und dann haben wir das in den Gemeinden, also es war eine auf Allianzbasis eine Teestube, waren Leute aus ganz verschiedenen Gemeinden dabei. Wir haben also alle unsere Gemeinden informiert, haben selber gebetet und dann war das Vorbereitungstreffen für den konkreten Abend, an dem die kommen wollten. Und wir haben dann auch nochmal gebetet, haben uns unter den Schutz Jesu gestellt und dann sagte unser Chef, so, jetzt geben wir dem Teufel mal nicht mehr Ehre, als ihm zukommt. Jesus ist Sieger und so gehen wir jetzt raus. Und das haben wir getan. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass die da waren. Bei der Schlussbesprechung sagten Leute, doch, doch, die waren da. Aber die konnten gar nichts machen. Denn Jesus ist Sieger. Und ich denke, darauf will Paulus hier raus. Er nennt das Thema nur am Rande. Er sagt gar nicht, Vorsicht, passt auf, das sind diese Dinge, nehmt euch davor in Acht. Sondern er macht einen Lobpreis. Das ist ja ein Lobpreis, was hier steht. Sagt, Gottes Kraft ist größer und die ist in Christus sichtbar geworden. Der Tod konnte ihn nicht halten und er ist eingesetzt hoch über all diesen Mächten. Und deshalb können wir Christen sachlich mit diesen Dingen umgehen. Sie nicht leugnen. War mal ein Zitat in Idea von irgendeinem Papst, der gesagt hat, der größte Sieg, den der Teufel erringen kann, ist, dass keiner mehr an ihn glaubt. Weil wenn keiner mehr an ihn glaubt, dann nimmt ihn auch keiner mehr ernst und dann kann er sich einschleichen. Das ist gefährlich. Weil ich erlebe immer diese beiden Extreme. Die einen glauben gar nicht mehr dran. Ich meine, ich predige auch selten drüber, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, wenn das hier nicht in diesem Text gewesen wäre, hätte ich es heute auch nicht getan. Es soll ja auch nicht Mittelpunkt unserer Lehre werden. Aber heute steht es mal im Text und ich denke, da kann man es auch mal ansprechen. Es gibt diese Dinge. Und sie sind nicht nur Spinnerei. Natürlich gibt es manches, was Spinnerei ist, aber manches auch nicht. Da stecken Mächte dahinter. Also es zu verharmlosen ist gefährlich. Und auf der anderen Seite gilt aber ganz klar, Jesus steht drüber. Jesus ist Sieger. In diesem Seminar wurde auch berichtet von einem Prediger, der ganz gezielt eingeladen, also man hat ihn zum Kaffee eingeladen und dann stellte sich aber raus, das sollte eine spiritistische Sitzung werden. Nun saß der Prediger da und dann kam das Medium rein, sieht den da sitzen, sagt, wenn der nicht geht, dann mache ich nichts. Und der hat dann, also, weil er war ja nicht darauf vorbereitet, weil er es nicht gewusst hat, wozu er da eigentlich eingeladen wurde. Und dann sagt er ganz ruhig, nö, ich bleibe. Ist sie gegangen. Es hat keine Sitzung gegeben. Denn Jesus ist Sieger. Wenn wir uns leichtfertig in solche Situationen geben, da habe ich auch schon meine schlechten Erfahrungen gemacht, dann kann das also schon mal brenzlig werden. Bitte kein Leichtsinn auf dieser Strecke. Man sollte sich in jedem Fall wirklich vorher unter den Schutz Jesu stellen, wenn man es weiß. Und es ist immer gut, wenn auch andere mitbeten. Und wenn es irgendwie vermeidbar ist, auch nicht alleine in so eine Situation gehen. Also mal nur um ein paar Eckdaten. Aber grundsätzlich, Jesus ist Sieger. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das proklamieren, dass wir das verkündigen, dass wir das sagen. Und dann gibt es manchmal solche Sachen, ich habe von zwei Klassen mitgekriegt, dass ein gläubiger Religionslehrer dieses Thema behandelt hat mit dem Ergebnis, dass nachher einige Schüler das ausprobieren wollten. Eins war die Klasse unserer Jüngsten, die saß da mit drin. Und auf der Klassenfahrt sollte das dann praktiziert werden. Und sie hat dann gesagt, ich mache da nicht mit. Und sie war in dieser Clique drin. Sagt, wenn ihr das machen wollt, okay, aber ohne mich. War noch ein Mädchen, und das war in Sachsen-Anhalt eine Seltenheit, zwei Gläubige in einer Klasse. Aber es war noch ein Mädchen, die hat auch gesagt, ich nicht. Und daraufhin haben die anderen gesagt, nee, ehe wir die Clique spalten, lassen wir es. Halleluja. Hätte auch anders ausgehen können, ne? Hätte auch so passieren können, dass die beiden dann die Außenseiter sind. Und aber es war ganz klar, Jesus ist Sieger. Und ich denke, dass wir weise mit diesen Dingen umgehen sollten. Auf jeden Fall, wo immer sowas ist, ich kann nur sagen, Finger weg. Und dann lasst uns lieber gemeinsam beten. Die Tochter meines Vorgängers in der vorletzten Stelle, die war befreundet mit einem Mädchen gegenüber oder einer jungen Frau gegenüber. Die wohnte bei uns direkt gegenüber, im Nachbarhaus, also Haus gegenüber. Und da hat sie dann auch diese ganze okkulte Literatur. Und die hat das auch gesagt, hat sie auch provoziert. Und dann hat sie gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn ich davon irgendetwas sehe beim nächsten Mal, dann gehe ich. Und das hat sie auch einmal gemacht. Und ansonsten haben wir vereinbart, sie sagt mir, wenn sie rübergeht, und wir beten erstmal gemeinsam, bevor sie rübergeht, und dann bete ich auch in der Zeit, wo sie drüben ist. Und wir haben einfach erlebt, dass sie geschützt war. Ja? Aber sie hat sich ganz klar abgegrenzt, hat gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn ich hier wieder Bücher auf dem Tisch liegen sehe zu dem Thema, ich drehe mich rum und gehe. Und das hat sie, wie gesagt, auch einmal umgesetzt. Dann war nichts mehr da beim nächsten Mal. Und wenn es doch wieder, da dürfen wir uns auch schützen. Ja, wir sind ja nicht verpflichtet, da reinzugehen. Aber wie gesagt, wenn ihr mit sowas zu tun habt, sucht euch jemanden, ihr könnt gerne zu mir kommen, sucht euch jemand anderen, lasst uns drüber reden, lasst uns drüber beten. Vor allen Dingen sucht euch Leute, die euch auch Rückendeckung geben, geistlich. Aber trotzdem, bei all dem, Jesus ist der Sieger. Ja, also der nächste Satz ist hier, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, also sogar bis in die Ewigkeit rein, ist Jesus größer, Jesus ist der Sieger, Jesus hat das Sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das, theoretisch wissen wir es ja alle. Ich vermute mal, hier sitzt niemand, der das grundsätzlich bestreiten würde. Aber im Konkreten fallen wir doch gerne mal entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Ja, entweder wir verharmlosen die Dinge oder wir nehmen sie so wichtig und haben dann Panik und Ängste und was weiß ich. Und ich finde beides unnötig und unsinnig. Denn wenn ich mich unter den Schutz Jesu stelle, bin ich geschützt. Ich habe sogar jemanden erlebt, der hat das regelrecht formelhaft dann schon fast wieder gesagt, ich stelle mich unter das Blut Jesu. Und dieser Satz ist gut in dem Sinne, weil er alles enthält. Nicht als magische Formel. Ja, wir wollen ja nicht selber mit denselben Mitteln anfangen, so nach dem Motto weise Magie oder irgend sowas. Nee, Quatsch. Aber was ich mit diesem Satz aussage, da steckt alles drin. Ich brauche den Schutz. Der Schutz liegt in dem, was Jesus für mich getan hat. Jesus ist mein Herr. Ja, also das ist alles mit diesem einen Satz gesagt. Und in dem Sinne ist das durchaus gut. Ich habe das mal ehrlich, ich reagiere körperlich auf diese Dinge. So und bedingt in einem gewissen Ausmaß sogar jetzt, wo ich nicht damit konfrontiert werde, sondern nur drüber rede. Und ich bin auf einem Weihnachtsmarkt, komme so um eine Ecke, gucke in den Stand rein und da ist Schmuck. Und ich kriege schlagartig Bauchschmerzen, mir wird übel. Und damals war ich auch akut in solche Dinge verwickelt. Nicht, dass ich das beteiligt hätte, aber ich hatte damit zu tun, mit in der Begleitung. Und ich sag sofort so in diesen Satz, Herr, ich stelle mich unter dein Blut. Und mir ging es wieder gut. Als wir dann weiter von dem Stand weg waren, habe ich die Überschrift gesehen, magische Amulette. Und ich sag euch, das waren kein Fake. Das waren echte magische Amulette. Denn ich habe ja körperlich reagiert, bevor ich gelesen habe. Also ich wusste es ja noch gar nicht. Es sah für mich einfach nach Schmuck aus. Ja, sonst hätte man sagen können, psychosomatisch irgendwas, weil du hast gedacht, du hast gehört, da ist was Okkultes, also hast du Bauchschmerzen gekriegt. Nee, ich habe es ja gar nicht gewusst. Es hat mich also ganz massiv in dem Moment erwischt. Und in dem Moment, wo ich mich unter den Schutz Jesu gestellt habe, war das weg. Ja, das heißt nicht, ich bin immun. Ich bin angreifbar auf dieser Schiene. Das habe ich ja gemerkt in diesem Moment. Aber Jesus ist nicht angreifbar. Und wenn ich unter seinem Blut stehe und mich unter sein Blut stelle, dann bin ich geschützt. Ja, also einfach mal, wenn ihr damit konfrontiert werdet, wenn ihr damit zu tun, ihr habt einen perfekten Schutz an dieser Stelle. Ihr müsst ihn nur nutzen. Ja, euch wirklich in diesem Moment darunter stellen und ihr seid geschützt. Ansonsten, wir haben also in Gießen dann auch mal so eine Mahnwache gemacht vor einem Hotel, wo ein Wahrsager war, würde ich heute nie wieder machen. Wir haben die beste kostenlose Werbung für den Menschen gemacht, den es geben konnte. Wir hätten uns so treffen sollen, beten sollen, dass Gottes Geist verhindert, dann wäre der von alleine weitergezogen, weil er nichts hätte ausrichten können. Aber uns da hinstellen und noch auf den aufmerksam machen, wie blöd waren wir denn? Ja, also würde ich nie wieder machen. Aber auf der geistlichen Welt etwas dagegen setzen und sagen, Herr, wir können nichts machen gegen den und gegen die Mächte, mit denen der zusammenarbeitet. Aber du bist der Sieger. Und jetzt bitten wir dich und beten wir dich an, halte du deine Hand über unsere Stadt, über die Menschen und schenke, dass der hier seine Macht nicht entfalten kann. Und auch da wieder, wenn ich jetzt, sag mal, gegen solche Mächte bete, immer damit anfangen, dass ihr euch selber schützt. Herr, ich stelle mich unter dein Blut und jetzt will ich mit dir darüber reden. Ich stelle mich unter deinen Schutz, wenn das mit dem Blut, wenn euch das zu komisch ist. Ich stelle mich unter deinen Schutz. Ich stelle mich unter deinen Namen, was auch immer. Es geht nicht um die Worte, es geht um die Sache, um den Inhalt dahinter. Und jetzt rede ich mit dir darüber. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Ja, also die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Ja, wir haben Christus bekommen. Er hält seine Hand über uns. Wir gehören ihm, aber er ist auch als Haupt der Gemeinde eingesetzt. Und deshalb können wir Dinge anders handhaben. Die sein Leib ist, ja, die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt ja, wir können und dürfen einfach unserem Herrn dienen. Und was hat das mit meiner Einleitung zu tun? In Christus sind wir reich, nicht an Euros unbedingt, ja, sondern geistlich gesehen, wir haben alles. Wir haben in Christus mehr, als der Teufel uns jemals anbieten kann. Manchmal fordert das von uns einen Weg, der uns nicht gefällt. Das kennt ihr vielleicht. Jesus, als er versucht wurde, bietet der Teufel ihm ja an, ein kurzer Kniefall von mir vor mir und ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Was steht am Ende des Matthäus-Evangeliums? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nur der Weg dahin führte Jesus für Jesus übers Kreuz. Der Teufel bietet uns manchmal Abkürzungen. Wenn du mit mir gemeinsame Sache machst, dann bekommst du das, wonach du dich sehnst, sofort. Auf kürzestem Weg. Also wenn ihr mal guckt, auch solche Organisationen wie Scientology und andere, die bieten, da geben Leute Unsummen aus für irgendwelche Kurse, weil ihnen versprochen wird, wenn ihr das macht, dann habt ihr Erfolg. Ja, das ist der klassische Weg des Teufels, die Abkürzung. Jesus musste den Weg ans Kreuz gehen, durch Tod und Auferstehung. Und dann gilt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Teufel bietet uns ganz oft Abkürzungen an. Aber ich kann euch garantieren, in Jesus habt ihr mehr. Punkt 1. Punkt 2, die Rechnung, die der Teufel am Ende präsentiert, die kann keiner von euch bezahlen. Die ist immer zu hoch. Ja. Irgendwo gab es, glaube ich, mal ein Buch oder irgendwas, wir wollen nur deine Seele. Ja, mehr nicht. Und deswegen ist es einfach gut, sich an Jesus zu halten. Und je näher wir bei Jesus sind, umso weniger kann der Teufel uns anhaben. Und Paulus möchte, dass wir sehen, wie viel wir in Jesus haben. Weil er weiß, wenn wir das kapieren, wenn wir das im Herzen haben, dann kann der Teufel uns nichts mehr anhaben. Und deshalb ist mir das so wichtig, auch wenn ich das andere jetzt mal angesprochen habe. Ich fände es schade, wenn ihr rausgeht und nur noch das im Kopf habt, was ich über Okkultismus gesagt habe, obwohl es ja wenig war. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr rausgeht und wisst, ja, es gibt diese Dinge, aber Jesus ist Sieger. Halleluja. Es gibt ja diesen Kanon, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, darum wähle ich ihn. Wenn ich mit diesen Dingen konfrontiert werde, das erste ist natürlich, Herr, ich stelle mich unter dein Blut. Das zweite ist, ich singe diesen Kanon, entweder im Herzen oder, wenn das Ambiente das hergibt, auch laut. Also ich habe dann auf dem Weihnachtsmarkt nicht angefangen zu singen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Hätte ich vielleicht machen sollen. Mal sehen, ob die Leute kapiert hätten, dass ich sie meine. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Proklamieren, dieses Aussprechen, Jesus ist der Sieger. Das ist ganz, ganz wichtig. Das können und das dürfen wir dagegen setzen. Lasst uns beten. Herr, du bist Sieger. Du bist erhoben über alles. Es gibt nichts, was höher stünde als du. Und alle Mächte dieser Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, sind dir untergeordnet. Sie stehen dir nicht gegenüber auf kleiner Ebene, sondern du stehst darüber. Und ich möchte dich bitten, dass du uns, gerade dann, wenn es besonders wichtig ist, dass du uns dann daran erinnerst, dass es uns vor Augen steht und dass du uns festhältst, dass du uns zu dir ziehst, gerade wenn wir in Gefahr sein sollten. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns die Angst nimmst vor diesen Mächten, dass du uns ganz nah bei dir hältst. Amen.